beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Halleluja, ich freue mich hier zu sein. Ist schön bei euch. Und ich möchte über was ganz Kleines, ganz Praktisches reden. Das haben wir heute schon zweimal gehört und wahrscheinlich wird es immer über meinem Haupt erscheinen. Das Vaterunser. Und zwar nur ein einziger Gedanke dazu. Ihr kennt offensichtlich das Vaterunser alle schon, habe ich gehört. Und ihr betet es sogar im Gottesdienst. Und ich möchte nur einen Punkt machen, aber zuerst kleiner Vorspann. Lukas 18 sagt Jesus, er gibt extra ein Gleichnis, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten, dass wir nicht müde werden. Er möchte, dass wir Beter sind. Kommt's? Ja. Genau, alle Zeit beten. Und das sagt der Herr Jesus, unser Herr, der uns gerettet hat. Er möchte, dass wir permanent beten. In Apostelgeschichte 2 können wir lesen, dass die Urgemeinde, die erste Gemeinde, das tatsächlich gemacht hat. Sie gaben sich hin an die Gebete. Die haben wirklich gebetet und deshalb war die Urgemeinde auch so stark, geistlich so stark. Deshalb hat der Herr da täglich Menschen hinzutun können. Das war nicht nur, weil es halt der Anfang war, sondern die haben gebetet, die haben sich ans Gebet hingegeben. Also sie haben das gemacht, was der Herr gesagt hat. Aber dass das damit nicht vorbei war, später, Jahrzehnte später, der Paulus im 1. Thessalonicher schreibt nochmal, betet unablässig oder nach der Genfer 9 Übersetzung, lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Also auch nicht durch euren Job, durch eure Familiensituation, durch euer Leiden, Krankheit oder irgendwas. Lasst euch nicht abhalten. Also auch er hat es wieder aufgegriffen, was die Urgemeinde gelebt hat und was Jesus gesagt hatte, dass wir alle Zeit beten sollen. Da hätte ich früher doch gleich mal abgeschaltet und gesagt, Moment, das ist ja nicht möglich. Ich kann ja nicht, ich kann doch vor allen Dingen Schlaf, kann ich nicht beten. Und so ist es auch nicht gemeint, sondern wir sollen alle Zeit, wenn wir wach sind, mit ihm in Verbindung sein. Und dazu, darum geht es heute mit dem Vater Unser. Wie kommen wir dazu im Alltag zu beten? Dass wir nicht nur Sonntagmorgens beten von, was ist es, 10 Uhr bis 11.20 Uhr und dann hört's auf. Und dann gibt's vielleicht noch eine Gebetsstunde oder einen Bibelkreis oder einen Hauskreis und da beten wir dann auch wieder. Oder im Alltag, Hilfe Herr, ich brauche deine Hilfe jetzt gerade. Sondern wie lernen wir, dass wir Beter werden? Und Lukas 11 möchte ich dazu lesen. Da steht nämlich ganz am Anfang, als Jesus betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Die Jünger haben also gesehen, aus Jesu verschiedenen Zeiten in der Einsamkeit mit dem Vater, dass da seine Kraft, seine Vollmacht rauskam. Das hatten sie gemerkt und deshalb beten sie, oder deshalb fragen sie, bitten sie Jesus, Herr, lehre uns beten. Sie haben nicht gefragt, Herr, wie betet man? Welche Worte macht man? Was sollen wir eigentlich da sagen, wenn wir beten? Sondern sie haben nur gesagt, lehre uns beten. Das, was wir, dasselbe Wort, allgemeine Wort für Gebet, was wir immer wieder finden bei Jesus. Jesus zog sich zurück auf den Berg oder in die Einsamkeit, immer wieder zum Gebet. Und ist euch schon mal aufgefallen, es steht nie da, wofür er eigentlich gebetet hat. Was er gebetet hat, wie er gebetet hat. Und deshalb fragen die Jünger auch, obwohl sie eigentlich schon 2 Jahre vielleicht mit Jesus gehen, Herr, lehre uns beten. Weil sie haben ihn immer nur in der Einsamkeit irgendwo weit weg gesehen, haben gesehen, der ist irgendwie am Beten. Und jetzt wollen sie wissen, weil sie haben gesehen, wenn Jesus aus der Einsamkeit kam, aus dem Gebet, dann hat er Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben oder 20.000 Leute mit Essen versorgt. Der hat in der Stille, in der Zeit mit dem Vater, wie auch immer das Gebet war, hat er all das empfangen, was er dann getan hatte oder was er gesagt hatte. Dass er sagen konnte, ich sage nur das, was ich vom Vater gehört habe. Und ich tue nur das, was ich beim Vater zuvor gesehen habe. Und sonst tat er nichts. Und die Jünger haben gemerkt, das kommt aus dem beten, so wie Jesus betet. Und deshalb möchten sie jetzt, Herr, lehre uns beten, dass wir genauso werden wie du. Dass wir beten wie du. Mit denselben Folgen, mit derselben Frucht. Und dann sagt er ihnen, er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, sprecht. Jetzt Lukas 11. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist, und führ uns nicht in Versuchung. Und da stutzt der erfahrene Christ und denkt, das ist doch aber unvollständig hier, oder? Genau das ist der Punkt. Das Vaterunser ist eigentlich nicht in erster Linie gedacht für einen Gottesdienst, sondern das Vaterunser ist gedacht für deinen und meinen Alltag, für unser Leben da draußen, außerhalb von dieser Zeit zwischen 10 und 11.20 Uhr. Das Vaterunser ist nicht das Gebet des Herrn, in dem Sinne, dass der Herr das gebetet hätte. Ich bin mir sicher, der Herr Jesus hat das Vaterunser nie selbst gebetet. Nicht ein einziges Mal. Tatsächlich? Ja. Schon allein, weil es zwei verschiedene Versionen gibt vom Vaterunser. Welches hat er denn gebetet? Jetzt das hier? Oder hat der Lukas einfach was vergessen? Ich glaube nicht, dass er was vergessen hat. Sondern der Lukas, er beschreibt nur das, was Jesus eigentlich gemeint hat, nämlich die wesentlichen Punkte von diesem Gebet, was Beten bedeutet. Und das Vaterunser ist nicht gedacht für einen Gottesdienst. Das ist nicht schlecht, nicht missverstehen. Es ist nicht schlecht, dass ihr das Vaterunser betet im Gottesdienst. Es ist deshalb gut, damit wir wissen, was Beten ist. Aber so ist es nicht gemeint, dass wir jetzt genau diese Worte sprechen nach dem Matthäus. Weil dann kämen noch ganz andere Schwierigkeiten. Der Nachsatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, kommt gar nicht in den wichtigsten Urschriften vor. Das ist ein Nachsatz, den nur manche Schriften haben. Also wer darauf besteht, ja, aber das steht doch da. Und das steht eigentlich nicht da. Das ist richtig und gut, aber es steht nicht da in den wichtigsten Handschriften des Urtextes. Und Jesus, das ist mein Hauptpunkt, er hat uns dieses Gebet gegeben als Modellgebet für deinen und meinen Alltag, für unseren Alltag. Und darauf wollen wir eingehen jetzt. Das ist der einzige Punkt eigentlich, dass das Geschenk unseres Herrn für uns, dass wir Beter werden im Alltag, da wo es zählt. Weil Gott hat nichts davon, wenn wir hier im Gottesdienst zusammen das Vaterunser beten. Er hat nichts davon. Was soll er davon haben? Er hat was davon, wenn du das im Alltag betest. Und dann ziehen wir den Bogen weiter. Es ist nicht nur das Gebetsmuster für den Alltag, sondern es ist das Modell, wie wir leben im Alltag. Es ist nicht als Gebet gedacht, dass wir sprechen. Und dann sagen wir Amen und dann gehen wir unserer Wege. Sondern es ist gedacht, dass wir das leben, was wir beten. Und so schauen wir jetzt ins Vaterunser rein nach dem Matthäusevangelium. Das ist ein bisschen ausführlicher. Aber die wesentlichen Punkte sind alle im Lukas drin. Aber der Zeit wegen gehen wir nicht drauf ein. Das Matthäus-Vaterunser, das Gebetsmuster und das Modell für unser Leben, dass wir Beter werden. Da heißt es doch, es geht los, unser Vater im Himmel. Und das ist wichtig. Und wenn du dann im Alltag bist und der Stress überflutet dich total und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, bei deiner Arbeit oder in der Familie geht es drunter drüber, Kinder krank und du weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist, dann betest du mein Vater oder unser Vater. Und das ist das Wichtigste, dass wir diese Beziehung pflegen, dass wir die aufbauen, dass wir nicht nur hier beten, Herr, wir sind dir so dankbar, dass du unser Vater geworden bist und wir dein Kind. Sondern dass wir das gerade da, wo es zählt im Alltag, wo wir seine Zeugen sein sollen, dass wir da das Leben, die Kindschaft, die Sohnschaft, dass wir uns da immer wieder dran erinnern. Und es geht nicht darum, dass wir im Alltag immer wieder das ganze Vater unser beten, sondern dass wir immer wieder anfangen zu beten, unser Vater. Und selbst wenn du nicht mehr weiterkommst, dann hast du das Wichtigste schon gebetet. Du hast nämlich diese Beziehung realisiert, dass du ein Kind bist, ein geliebtes Kind vom Vater im Himmel. Und das ist das Wichtigste. Wie wir in dem Dialog vorhin auch gesehen haben und gehört haben, was sagt der Herr da? Du rufst mich an, um ein Gespräch zu beginnen, oder? Genau, darum geht's. Das Vater Unser ist uns gegeben, dass wir ins Gespräch kommen mit unserem Vater im Himmel und dass wir im Gespräch bleiben mit ihm. Dass wir solche Beter werden, die im Alltag mit ihm im Dialog sind. Und nicht nur Gebete sprechen und dann gehen wir unseres Weges, sondern dass wir bleiben in Beziehung mit ihm. Dazu sind wir berufen. Und das macht Gott in dieser Zeit. Er baut ein weltweites Gebetshaus auf. Ein Haus des Gebets aller Nationen, wo gebetet wird, wo man das nicht nur betet, Gebete spricht, sondern Beter wird. Er hat uns also das Vaterunser gegeben als ein Muster, ein Modell, das ist nicht eine extra christliche Haltung, so jetzt beten wir das Vaterunser und dann leben wir wieder, sondern wir nehmen das als Muster, als Modell, wie wir leben. Das ist unsere Lebensverbindung. Unser Vater im Himmel, es geht natürlich um den himmlischen Vater. Schon in der Anrede, es betet ein Sohn zum Vater. Wir sind von ihm, von oben, heißt ja Johannes 3, neu gezeugt worden. Er ist unser echter Vater und deshalb, hier kommt ein Sohn, auch wenn du Frau bist, kommst du als Tochter, als theologisch gesehen, als Sohn zum Vater und das in unserem Alltag. Gerade nicht nur Sonntagmorgens, da ist es ja leicht, das zu glauben. Wenn das alle gemeinsam bekennen oder sogar singen, da fällt es niemand schwer, das zu glauben, dass ein Kind Gottes ist. Aber das Schwierige ist, dass draußen, wenn du dich tatsächlich total einsam fühlst und denkst, du bist der einzige Christ weit und breit, und meistens ist es ja auch so, in aller Regel, gerade dann ist es wichtig, dass du weißt, du bist geliebt vom Vater im Himmel und du bist nie allein, dass es nicht nur ein Glaubensbekenntnis ist, danke Heiliger Geist, dass du allzeit mein Beistand bist und mit mir bist und bei mir bist. Wir müssen das realisieren. Wir sollen in dem Bewusstsein leben, wir sind wirklich Geliebte und das alle Zeit. Und gerade dann, wenn wir uns einsam fühlen und allein, wir denken, wir sind hier allein für Gott unterwegs, dass wir merken, unser Vater im Himmel, ich fange an zu beten, und auf einmal kommt die Offenbarung, ich realisiere, dass ich bin sein Kind. Und mit meinem Gott zusammen bin ich eine Mehrheit, egal wie wenig um mich herum mit mir sind. Mein Papa im Himmel, Abba, Vater. Ja, und dann geht's weiter. Geheiligt werde dein Name. Das Erste, was dann kommt, ist, es geht um ihn. Und schon das ist eine ganz wichtige Offenbarung. Wir merken dann, eigentlich sind wir beschäftigt. Herr, wie schaffe ich diesen Stress? Alle drei meiner Kinder sind krank. Wie komme ich da zurecht? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oder wenn du krank zu Hause im Bett liegst, wenn du jetzt das von der CD oder MP3 oder wie auch immer hörst, wie komme ich damit zurecht, dass ich wochenlang durch die Grippe lahmgelegt bin? Mag Gott mich nicht mehr? Ich fange an zu beten. Mein Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ich kann im Leiden ihn preisen, ihn anbeten. Und ich merke, eigentlich es geht nicht darum, dass ich erfolgreich bin im Beruf oder in der Freizeit, in meinem Hobby. Sondern es geht darum, dass in allem er die Ehre bekommt, dass sein Name geehrt wird, dass sein Name gepriesen wird. Wie wir es vorhin auch gehört haben, es geht darum, dass du Respekt vor mir hast, dass ich dir wirklich wichtig bin. Genau, dass wir realisieren, dafür sind wir eigentlich da, zu seiner Ehre. Wir sind nicht da, dass wir erfolgreich sind oder sonst was. Wir sind da als Kinder Gottes, um mit unserem Papa zusammen durchs Leben zu gehen und ihm dabei die Ehre zu geben. Dieses Gebet drückt also die Vertrautheit aus, unser Vater, und dass es uns zuallererst um ihn geht. Ich merke dann immer wieder, ach, es geht ja eigentlich gar nicht um mich. Es geht um ihn, nicht um mich. Und das befreit mich von all den Bindungen, von all den Begrenzungen. Es geht um ihn. Die Reihenfolge zeigt mir dieses Gebet. Gott ist im Zentrum, nicht ich. Und wenn ich das anfange zu beten, dann geht mein Denken auch, wird durch das Gebet mein Denken in diese Richtung gelenkt. Dass ich dann nicht mehr an mir, meiner, ich denke, sondern dass ich dann an ihn denke, Herr, dein Name werde geheiligt. Wie kann ich in dieser Situation, in meiner Situation, egal wie sie ist, gerade wie kann ich dir Ehre bringen? Wie kann ich so reden? Wie kann ich mich so verhalten, dass du die Ehre bekommst, dass Menschen dich sehen und nicht mich? Dass ich sie auf dich hinweisen kann. Und dann fange ich an, ihn zu danken, ihm zu loben für all das, was er schon getan hat, dass ich eine neue Schöpfung bin, dass ich in eine Familie gesetzt bin, die Familie Gottes. Dass ich kann anfangen zu preisen für das Kreuz, für die Auferstehung und dass ich Kind Gottes geworden bin, für die Gerechtigkeit, die ich geworden bin, für die Vaterbeziehung, die ich habe, für all das, was er schon getan hat für uns. Und das nimmt meinen Blick schon ein bisschen raus aus meinem Leiden, aus meiner Situation, aus meinen Problemen. Ich sehe auf einmal, ich bin ein reich Beschenkter. Und sage das nicht nur im Gottesdienst hier, wo wir das alle sagen und glauben, sondern da, wo es schwierig ist. In der Wüste draußen, in der Arbeit, in den Problemen, mittendrin in einer feindseligen Welt. Er mag mich, er ist für mich und er hat schon so viel für mich getan. Und ist gerade im Alltagsstress so wichtig, dass wir wissen, wir sind sein Kind und es geht um ihn. Dafür bin ich da. Sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Halleluja, aber du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Geheiligt werde dein Name. Herr, ich wünsche mir das so sehr. Und das betest du dann immer wieder und dann merkst du, wie deine Gedanken und dein ganzes Leben immer mehr ausgerichtet wird darauf hin, dass du das wirklich lebst oder anfängst zu leben zu seiner Ehre. Dann geht's weiter. Also zuerst Gott im Zentrum und dass wir mehr und mehr beschäftigt sind mit ihm statt mit uns und unseren kleinen Problemen. Dann geht's weiter. Dein Reich komme. Also das Muster für unseren Alltag. Zuerst die Beziehung. Wir realisieren die Beziehung. Dann wir denken an ihn und dass sein Name geheiligt, groß gemacht werde. Und dann dein Reich komme. Es geht weiter mit ihm, mit seinem Reich. Sein Reich heißt ja seine Königsherrschaft. Und wie in dem Gebet, gut, wenn es mal bei dir anfängt. Wie heißt es da? Ich will, dass dein Leben in Ordnung kommt. Genau, dass du anfängst, nicht nur an dich selber zu denken, sondern an mich. Dass du an andere Menschen denkst. Genau. Denn das, was du anderen tust, das hast du mir getan. Wir denken also dran, wenn wir so weit kommen. Und wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass du das Vaterunser ganz betest immer. Sondern, dass du alle Zeit realisierst, ich bin sein Kind, er ist mit mir. Es geht um seine Ehre, um seinen Ruf in dieser Welt. Und dass seine Herrschaft kommt, und deshalb muss sie natürlich zuerst mal in mein Leben kommen. Ist das, was ich gerade gesagt habe, ist das wirklich unter der Herrschaft Jesu? Ist das auferbauend, ermutigend, tröstend für andere? Oder habe ich einen Fluch ausgesprochen, habe ich negativ geredet über andere? Bin ja gerade im Gebet. Dein Reich komme, deine Herrschaft komme. Ich denke also drüber nach, während ich bete. Herr, ich möchte, dass deine Herrschaft sich ausbreitet, aber ist bei mir alles in Ordnung? Bin ich wirklich, meine Gedanken, meine Fantasien, sind die unter deiner Herrschaft? Wenn nicht, dann bringe ich sie hier und jetzt unter seine Herrschaft. Ich habe da Gedanken gehabt an diese Frau da, die ich da gesehen habe. Und ich bringe das jetzt unter deine Herrschaft und gebe sie ab. Bitte dich um Vergebung. Ich möchte, dass dein Reich kommt. Ich möchte, dass wo ich bin, dass da Frieden ausgeht. Dass ich Frieden hineinbringe. Wenn mich also jemand beleidigt oder verletzt, ich vergebe, ich reagiere nicht zurück, sondern ich bringe das vor meinen Vater und spreche Vergebung aus. Von mir soll Frieden ausgehen, vom Friedefürsten angefangen durch mich. Herr, dein Reich komme. Es erinnert mich ständig dran, trachte zuerst nach Gottes Reich. Matthäus 6,33 war ein Vers, der mich die ersten Jahre meines Christseins jahrelang begleitet. Trachte zuerst nach Gottes Reich und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Damals, als ich noch eine Frau suchte, eine Frau fürs Leben, mehrere Beziehungen hinter mir hatte. Und es ist so kostbar. Herr, dein Reich komme. Es wird zuerst dran denken, statt wie kann ich mein Reich bauen? Wie kann ich meinen Vorteil suchen? Herr, was ist dein Vorteil? Was möchtest du? Was kann ich heute dafür tun, dass deine Herrschaft sich ausbreitet, dass dein Reich komme? Dass es also nicht nur ein Gebet ist, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich möchte, dass dein Reich kommt, Herr, deine Herrschaft größer wird in dieser Welt, in Reutlingen, in meinem Umfeld. was kann ich dazu tun? Beim Beten bist du im Dialog. Du hörst von Gott. Du, da ist ein Arbeitskollege, den hat der Chef gerade fertig gemacht. Es wäre gut, wenn du zu dem hingehst und den ermutigst. Wenn du den wieder aufbaust. Wenn du dem sagst, dass du ermutigt bist von ihm. Oder Gott wird dir Dinge zeigen, die für dich und für deinen Arbeitsplatz, für deine Familie relevant sind. Wenn wir beten, nicht nur, dass wir was gebetet haben, Herr, dein Reich komme, so, jetzt hast du dein Gebet, sondern beim Beten hören, Herr, was kann ich jetzt tun, dass dein Reich kommt? Was kann ich, welche Worte gibst du mir der Freundlichkeit, der Annahme, der Liebe für die Menschen in meiner Umgebung? Herr, was können wir zusammen tun jetzt, dass dein Reich kommt? Dass dein Wille geschieht, das ist das Nächste. Und Lukas hatte das bloß das eine, weil es dasselbe. Sein Reich kommt da, wo sein Wille geschieht. Herr, was ist dein Wille? Was soll ich jetzt tun? Was möchtest du, dass wir jetzt zusammen tun? Also ich komme in Übereinstimmung. Beim Beten bringe ich meinen Willen in Übereinstimmung mit Jesus. Wie an der einzigen Stelle, wo Jesus mal was anderes wollte als der Vater. Das war in Gethsemane. Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. In Übereinstimmung kommen. Herr, dein Wille geschehe, so wie im Himmel, so auf Erden. Das drückt meine Sehnsucht aus. Ich will das, weil er mein Vater ist. Er hat mich gerettet. Aber ich bedenke gleichzeitig, das Gebet prägt meine Gedanken und dann mein Leben. Herr, was ist dein Wille für meinen Arbeitsplatz? Was ist dein Wille für meine Frau? Für meine Kinder, für meine Gemeinde? Was willst du jetzt durch mich tun oder sagen? Und wenn ich dann weiterkomme, dann kommen wir zu Vers 11 im Matthäus. Unser nötiges oder tägliches Brot gib uns heute. Aha, hier sind wir also beim zweiten Teil. Der ganze erste Teil war jetzt: Unser Vater, dein Name, dein Reich, dein Wille. Und so unser Leben kommt in die richtigen Prioritäten, dass wir zuerst nach Gottes Reich trachten. Und jetzt, falls wir so weit kommen, jetzt kommen wir zu uns. Jetzt dürfen wir auch noch für unsere Anliegen beten. Aber wir sind schon mal in der richtigen Spur, haben die richtigen Prioritäten, nämlich zuerst Gott und sein Reich. Zuerst sein Wille. Und ihr merkt, wenn wir das immer wieder beten, und wir werden in der Regel nicht fertig werden damit, aber unser Leben kommt in die richtige Richtung, kommt in die richtige Spur mit unserem Vater im Himmel. Aber dann geht's weiter. Dann als zweites kommen unsere Anliegen. Und indem wir um die Gaben bitten, die er uns eigentlich geben will, wird diese Beziehung weiter aufgebaut, diese persönliche Beziehung zu deinem Gott. Deshalb will er, dass wir beten, obwohl es hieß ja im Matthäus, wir haben es im Predigttext vorhin gehört, er weiß eigentlich zuvor schon, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Aber er will, dass wir bitten. Er sagt ja auch, bittet und ihr werdet empfangen. Und jeder Suchende wird finden. Er möchte, dass wir ein Lebensstil des Betens und des Bittens haben, damit die Beziehung aufgebaut wird vom Vater. Obwohl schon vornherein feststeht, er will uns alles geben, was wir nötig haben, was wir brauchen. Aber er will durch dein Gebet die Beziehung mit ihm vertiefen, dass es wirklich eine intime Beziehung wird. Dass wir nicht nur diese herrlichen Worte machen, Herr, wir danken dir für diese tolle Beziehung, die wir mit dir haben, sondern dass wir sie wirklich leben, diese Beziehung. Dass wir in dieser Intimität leben. Matthäus 6,33 sagte das ja, trachtet zuerst nach Gottes Reich und alles wird euch hinzugefügt werden. Aber dann sollen wir immer noch beten. Und ich möchte bei dem Punkt ums Brot beten, das ist ja das Erste hier, geben uns unser tägliches Brot. In unseren Breitengraden sind wir materiell ziemlich gut versorgt, bis hin zu exzessiv versorgt, überversorgt. Aber was bei uns mangelt, ist die geistliche Speise. Und es erinnert uns also auch immer dran, sobald du bis dahin gekommen bist, in deinem Alltag das zu beten, dass du merkst, oh, heute habe ich mich eigentlich noch nicht geistlich ernährt, meinen inneren Menschen. Das Manna, die Speise, das Brot vom Himmel, habe ich heute noch gar nicht zu mir genommen oder nicht in genügendem Maße. Und dann erinnert dich der Herr vielleicht daran, dass du in die Bibel reinschauen sollst, an Ort und Stelle, oder sie rausziehen, du hast sie ja immer dabei. Und dass du beten sollst und Worte empfangen, Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, Matthäus 4, Vers 4. Er lebt gerade nicht, sondern nur der Leib lebt vom Brot. Aber was ist mit deinem inneren Menschen? Mit dem eigentlichen Du? Mit dem, was am wichtigsten ist und was für Gott vor allen Dingen am wichtigsten ist? Und deshalb, lasst uns, wenn wir beten, nicht dran denken, dass er uns unsere Brötchen heute wieder gibt oder eine Schnitte Brot fürs Vesper, sondern Herr, ich möchte dein Wort empfangen für diesen Tag, das mir Leben gibt und es mich so reich macht, dass ich was zu geben habe für andere Menschen. Und in unseren Breitengraden braucht kaum einer dein Brötchen, dass du das teilst mit ihm, aber sie brauchen das Wort des Lebens, weil das haben sie nicht. Das ist ein Mangel, das ist eine Wüste um uns herum in unserem Land. An Wort Gottes, an Lebenswort Gottes. Und deshalb, Vater, gib uns dieses Manna vom Himmel. Und es erinnert mich dann vielleicht ganz praktisch dran, ich muss ein bisschen mehr in der Bibel lesen heute. Ich habe es vergessen oder hatte keine Zeit oder war zu beschäftigt mit anderen Dingen. Weil wir müssen sein wie im Gleichnis von dem Weinstock und der Rebe. Wir sind wie Reben. Und ohne diese Verbindung, durch die was auch kommt, verdorren wir. Wir haben nicht einen Tag eine Chance, wir sind total abhängig. Wir erklären hier unsere Abhängigkeit. Vater, wir sind wirklich abhängig von dir. Abhängig in allem, selbst in meiner Arbeit, in meiner Familie. Aber du versorgst uns. Danke, Herr, gib uns unser täglich Brot und danke, dass du uns das gibst. Und dann geht's weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Das ist jetzt nicht unsere Lebensübergabe, wie wir zum ersten Mal bekennen, Herr, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig, bitte vergib mir und danke für das Kreuz und das Blut Jesu. Sondern das ist, was wir uns so im Alltag leisten. All die Lieblosigkeiten, die Sünde, dass wir das nicht tun, was wir wissen, was gut ist, aber nicht getan haben. Vergeben, wie von Mirko vorhin, wo der Herr sagt, vergib Mirko und ich vergeb dir. Genau, wie kann Gott, und das ist ja der Teil von dem Vater unser, den Jesus anschließend auch noch wiederholt. Da macht er zwei extra Verse, also für alle Liebhaber des Vater unsers. Was er direkt anschließend nochmal verstärkt, betont, wiederholt, ist genau der Punkt. Wenn wir unseren Schuldnern nicht vergeben, vergibt uns Gott auch nicht. Das heißt, es ist so entscheidend wichtig. Es geht da nicht um deine Beziehung mit Gott. Du hast eine Beziehung mit Gott. Du bist ein Kind Gottes und du bleibst, auch wenn du sündigst, ein Kind Gottes. Aber es geht um die wirkliche, reale Gemeinschaft mit ihm. Und die ist gestört, wenn wir anderen nicht freilassen, anderen nicht vergeben. Und deshalb werden wir daran erinnert und vergib uns unsere Schuld. Man kann das gar nicht so stehen lassen, sondern Komma, genauso wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, denen, die an uns schuldig wurden, die uns Unrecht getan haben. Wir müssen ihnen vergeben, genauso wie Gott uns vergeben hat in Christus. Und das ist, was der Herr nochmal betont und am meisten betont, weil er weiß, Bitterkeit, die daraus entsteht durch Unversöhnlichkeit, zerstört am meisten uns, nicht den anderen, dem du nicht vergibst, dem du nicht die Schuld erlässt, sondern zerstört dich. Sie zerstört nämlich die Beziehung mit deinem Vater, dass dein Gewissen belastet ist und dass da keine Klarheit mehr ist, dass die Beziehung betrübt ist, gestört ist. Und daran möchte uns der Herr immer wieder erinnern. Und vergib uns unsere Schuld genauso wie. Also es geht nicht um grundsätzliche Schuld vergeben, sondern dass wir anderen vergeben, dass wir loslassen, dass wir freilassen und nicht Menschen gebunden halten durch Unversöhnlichkeit, die uns zerstört, weil sie uns trennt von Gott. Wie sollte Gott uns vergeben, wenn wir nicht vergeben? Weil wenn die Gemeinschaft mit dem Vater gehindert ist durch unsere Unversöhnlichkeit, dann hat alles Gebet ja keinen Wert, weil es dringt nicht durch die Decke. Wenn unsere Beziehung, unser Vater gar nicht da ist, dann brauchen wir auch nicht beten, brauchen aber auch nicht denken, dass wir für ihn leben. Deshalb ist es so wichtig und deshalb macht Jesus diesen Punkt nochmal. Und dann 13, führ uns nicht in Versuchung. Gott führt niemanden in Versuchung, sagt Jakobus ja ganz klar. Aber dieser Punkt drückt aus, führ uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. drückt ein Misstrauen gegenüber unserer eigenen Fähigkeit aus, Versuchungen zu widerstehen. Dass wir nicht stolz werden, dass wir nicht denken, wir haben es gepackt. Ich habe jetzt das christliche Leben gepackt, ich kann es. Sondern es drückt aus, dass wir wachsam sein sollen. Wie Jesus sagte im Garten Gethsemane, betet, hat er seinen Jüngern gesagt. Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Damit ihr nicht in Versuchung kommt. Also das Gebet, das verhindert nicht, dass Versuchungen an uns herantreten und Anfechtungen kommen, aber betet, damit ihr denen nicht unterliegt, dass die nicht siegreich über euch sind und euch wegziehen von der herrlichen Verbindung der Intimität mit dem Vater. Wir drücken hier aus, Herr, wir sind auch da, abhängig von dir. Du musst uns vom Bösen erretten. Wir brauchen deine Kraft, deine Wirksamkeit, dass wir überhaupt einen geraden Weg gehen können, dass wir mit dir gehen können. Wir sind auch hier völlig abhängig von dir. Wir erklären hier unsere Abhängigkeit. Und gerade dadurch empfangen wir neue Kraft von unserem Vater im Himmel. Dass wir bekennen, ich schaff's nicht, aber du mit mir und du in mir. Und wir nehmen das dann auch an, bei all diesen Punkten, wir nehmen das dann auch an, während wir beten, wir hören und wir empfangen, errette uns vom Bösen. Und dann kommen wir zum Schluss, 13, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir schließen also das Gebet wieder ab, nachdem wir für unsere Dinge, Bedürfnisse und Nöte beten durften. Wir schließen wieder ab mit Lobpreis, mit Anbetung. Wir kommen zurück zu dem, wofür wir eigentlich berufen sind und neu geworden sind, Kinder Gottes geworden sind, nämlich für seine Ehre da zu sein. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit und durch den Geist Gottes bin ich angeschlossen an dir und mein Leben soll genau dafür dienen, für all das, dass das hier sichtbar wird und offenbar wird. Das ist ein vollkommener Abschluss dieses Gebetes. Es ist wieder mit dem Herrn, meine Augen sind wieder auf dem Herrn statt auf mir und meinem kleinen Leben. Und ich schaue, er ist König über alle Welt. Sein Reich ist ewig, seine Macht ist unbegrenzt. Und das alles für mich und mit mir. Zu seiner Ehre aber, nicht für mich, dass ich mein Reich baue, sondern für ihn. Wir merken also, wie das vorhin auch die Beterin ausgedrückt hat, ich glaube, das ist das schwierigste Vaterunser, das ich je gebetet habe, aber es hat zum ersten Mal etwas mit meinem Leben zu tun. Genau, das ist der springende Punkt. Das Vaterunser muss mit meinem Leben zu tun haben. Das kann nicht ein Gebetsteil sein, den ich Gott abliefere. Und dann muss er zufrieden sein. Das muss mein Leben sein. Und dafür hat es Jesus gegeben. Hat es gegeben als ein Muster für dein Gebet im Alltag und als ein Muster für dein Leben. Das Vaterunser ist eigentlich der Lebensstil eines Christen. Der Lebensstil eines Jüngers Jesu. Viel mehr als ein Gebet. Und deshalb hat Jesus auch nicht gesagt, sprecht diese Worte jetzt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Sondern betet so. Das ist, worum es geht. Und mit Gebet, wie bei ihm, kommt Leben hervor. Da kommt das dann hervor, was Gott will, dass Gottes Reich kommt, dass Gottes Worte in diese Welt kommen. Also zusammenfassend, der Vater ermutigt uns mit diesem Gebet, das Jesus uns gegeben hat, wirklich zur intimen Gemeinschaft mit dem Vater. Und deshalb fang immer wieder an damit im Alltag. Und wenn du nicht weiterkommst, egal, das Wichtigste hast du schon gebetet. Mein Vater, unser Vater, wir sind seine Familie und er ist mit uns. Es hilft uns, immer wieder zurückzukommen zu den richtigen Prioritäten, dass wenn wir, naturgemäß, unserer alten Natur zumindest, immer wieder an uns denken, an mich, meiner, alles auf uns beziehen. Im Vater unser lernen wir immer, alles auf ihn zu beziehen. Es geht um ihn, es geht darum, wofür lebe ich? Für wen lebe ich? Lebe ich letztlich doch für mich oder für ihn, den ich anbete, der mich neu gemacht hat? Und es hilft uns daher auch in der Heiligung zu wachsen, erinnert uns, den alten Menschen immer wieder zu kreuzigen und zu sagen, nee, Moment, Helmut, du kommst zuletzt. Zuerst kommt dein Herr, zuerst kommt dein Vater, der Herr Jesus. Es hilft uns, dass wir uns wirklich lebendig Gott gegenüber sehen, uns immer wieder ihm zur Verfügung stellen, also als echte Jünger Jesu zu leben. Das Vaterunser ist also eine Ermutigung und Anleitung zu ständigem Beten, aber eben nicht Worte zu machen und die Ohren des Herrn zu füllen mit Worten, sondern einen Dialog zu kommen mit ihm, ins Gespräch zu kommen und im Gespräch zu bleiben und das zu leben. Diese Beziehung, diese Intimität zu leben mit ihm, das ist doch das, was wir an Jesus so bewundern, dass er so eine Souveränität ausstrahlte, dass es irgendwie immer, da war Friede da und große Freude und Klarheit, nie Stress und Hektik, obwohl er so viel gemacht hat und manchmal Nächte durch Tausenden von Kranken die Hände aufgelegt hat. Er hat durchgearbeitet, aber sich dann wieder erholt im Gebet, aufgetankt und ist immer und immer wieder. Und Gott möchte uns diesen Schlüssel auch geben, dass wir alle Zeit beten und nicht ermatten. Erinnern wir uns ganz an den Anfang? Vielleicht kannst du die dritte Folie nochmal auflegen, wo all die drei Bibelstellen waren. Ich möchte uns daran erinnern, ihr könnt es, ihr schafft es. Und ihr müsst nicht eure normalen Pflichten, euren Job, eure Familie und so weiter vernachlässigen, sondern ihr seid berufen, alle Zeit zu beten, unablässig zu beten, aber nicht unablässig Worte zu machen, wie ein Maschinengewehr, sondern mit ihm zu reden, im Gespräch zu bleiben, im Gespräch durch dieses Leben zu gehen. Also ein Gebets- und Lebensmodell, nach dem wir unseren Alltag leben können, zusammen mit ihm. Wir sollen also das Vaterunser leben, mehr als dass wir es beten. Oder so beten, dass wir es leben. Amen.